Sehr gut. Wer möchte starten? Ich glaube, jeder von uns hat mehr oder weniger eine Studie.
Na, Dana ist jetzt fertig. Die hat genug Studie, also beziehungsweise Leitlinie.
Dann starte ich. Ich habe zwei.
Ach so, zusammen machst du die.
Ja, ich mache die zusammen, weil es sich anbietet, aber sind beide aus dem New England Journal. Und der Titel der ersten Studie ist A Randomized Trial of Drug Route in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Und die zweite Titel ist Intraosseous versus Intravenous Vascular Access for Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Beide noch im Jahr 2024 erschienen und beide im New England Journal of Medicine. Das heißt, wir haben hier zwei hochpublizierte Studien, die sich dem annehmen, was wir uns ja alle, die regelmäßig reanimieren, fragen: IV-Zugang oder IO-Zugang. Die eine Studie ist quasi Paramedic 3, die ist aus England, und die andere Studie ist aus Dänemark. Also beides auch zumindest dem hierzulande verwandten, ein verwandtes Rettungsdienstsystem und Medizinsystem, sodass die Brücken hier kleiner sind. Sind beides Multicenter-Studien. Bei Paramedic 3 sind es 11 Emergency Medical Systems. Also ich interpretiere das in Bereiche um im UK. Und in der dänischen Studie wird es nicht genau angegeben, aber es ist auch als Multicenter-Studie gelabelt. Also auch da werden mehrere Bereiche gemacht werden. Beides war randomisiert, IO versus IV. Und jetzt kommen wir schon zu krassen Zahlen, weil Paramedic 3 hat tatsächlich 6.082 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Also schon beeindruckend. Und die dänische Studie hat nochmal 1.479 dazu. Also
Wenn du
wir
jetzt
haben hier.
überlegst, wie klein Dänemark eigentlich ist, irgendwie sind das ganz schön viele.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, wenn man jetzt beide zusammennimmt, dann haben wir über 7.500 Patientinnen und Patienten bei einer Reanimationsstudie. Das ist schon stark. Ja, genau. Vieles, was man jetzt ausrollen könnte, kurz gefasst, es ist 50-50, 50% IV, 50% IO. Tatsächlich gab es natürlich von dem IV-Crossover zu dem IO, wenn das irgendwie nicht geklappt hat. Wobei die Success Rates überraschend hoch waren, fand ich. Also in der dänischen Studie hat das IV tatsächlich zu 92, ja, 80 bis 92% geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Also würde ich. Vom Gefühl her hätte ich das niedriger. Also über 50 Jahre, aber
Also der erste Versuch
ja,
oder
nee,
generell?
die Anlage, zwei Versuche hatten sie. Bis sie, also leitliniengerecht nach zwei Versuchen mussten sie dann wechseln.
Du hättest eher so einen Sweet Spot erwartet.
Ich hätte eher so ein 75%-Ding erwartet. Naja, ist ja auch, oder vielleicht auch 69. Ist ja auch egal. Die eine, die Paramedic 3-Studie hatte als Primary Outcome 30 Tages Überleben. Die dänische Studie hatte erstmal ROSC an irgendeinem Punkt, beziehungsweise bei Krankenhausaufnahme, und dann aber auch 30 Tages Überleben. Und beide hatten gutes neurologisches Outcome als Sekundär Outcome. Und das ist ja erstmal das, was uns wirklich interessiert. Jetzt kommen wir zu, also die Gruppen waren gleich verteilt. Da müssen wir nicht groß drüber reden, dass da irgendwie eine der Gruppen schlechter war. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wir haben überhaupt ROSC bei 30% der Patientinnen und Patienten in der IO-Gruppe aus Dänemark und 29 in der IV-Gruppe. Das ist natürlich kein signifikanter Unterschied. 30 Tagesüberleben in der Paramedic 3 war bei oh, ist, Moment 4,5% in der IV-Gruppe in der Paramedic 3 und 5,1 in der IO-Gruppe. Also auch da kein signifikanter Unterschied. Kommen wir zu dem, was uns wirklich interessiert. Da gibt es tatsächlich Unterschiede, aber Favorable Neurological Outcome, das haben wir in der Paramedic 3-Gruppe in 2,7 beziehungsweise 2,8% in IV und IO, also IV ein Tick schlechter, aber ja nicht wirklich schlechter, weil nicht signifikant schlechter. Und das Gleiche, witzigerweise, dann mit höheren Zahlen, da habe ich mich gefragt, woher das kommt, ob das am Rettungsdienst kommt, weil gutes neurologisches Outcome in 9 bzw. 8% in der dänischen Studie. Also auch kein signifikanter Unterschied, aber die Zahlen fast verdreifacht. Also die gutes neurologisches Outcome, wobei wir jetzt nicht interpretieren können, warum das so viel besser ist. Am Ende können wir jetzt zwei lange Studien kurz machen. Es gab in keinster Weise irgendeinen statistisch signifikanten Unterschied in IV versus IO. Das heißt, alle Diskussionen, die wir darüber geführt haben, sind die Unterschiede so klein, dass wir sie selbst bei diesen riesigen Patientengruppen nicht messen können und dass wir uns vielleicht doch am Ende weniger Gedanken drüber machen sollten. Beide Studien schlussfolgern, dass die aktuellen Guidelines in Ordnung sind mit IV-Versuch und wenn das nicht klappt, dann IO. Aber am Ende können wir scheinbar beides machen. Aber es hat auch keinen krassen Vorteil, wenn wir direkt IO bohren. Also jetzt alle IO-Verfechter, die sagen, ja, gar keine Zeit verlieren, direkt bohren. Auch das macht keinen Unterschied. Also auch das führt zumindest auf alle Cardiac Arrests ohne Unterscheidung zwischen langsamer Rhythmus und schneller Rhythmus zu keinem Vorteil für die Patientinnen und Patienten. Ja. Somit kann am Ende jeder so machen, wie er will, muss man ehrlich sagen.
Das ist auch immer schön.
Ist auch wieder irgendwie, finde ich, sehr bezeichnend dafür, dass man eben in der Medizin doch nicht so viel schwarz und weiß klar aufgrenzen kann. Weil wir haben ja schon eine Zeit lang wirklich gesagt, okay, wir sollten auf jeden Fall IV bevorzugen.
Ich habe da auch wirklich, also man muss ja sagen, dran geglaubt. Also ich habe da
ja schon, auch wegen des Amiodarons, ne?
Genau. Irgendwie. Das ist hier natürlich nicht extra, also hier geht es ja nur generell Cardiac Arrest, also da sind schnelle Rhythmen mit drin, aber generell Cardiac Arrest, aber Unterschied zwischen Supra und Amiodaron ist hier nicht betrachtet, in beiden Studien nicht.
Gut, aber am Ende ist es ja auch, wenn das Outcome das Richtige ist, egal. Also
aber über alle Patienten, es könnte ja durchaus sein, dass vielleicht schnelle Patienten, die Amiodaron benötigen, profitieren von einem IV-Zugang. Mhm. Das, ich meine, wir haben ja, muss man sagen, es sind wenige, die wirklich Amiodaron brauchen. Also ich meine, schockbare Rhythmen ist schon der kleinere Anteil von präklinischen Reanimationen und dann noch schockbare, die wirklich Amiodaron brauchen, die gehen in so einer großen Studie, glaube ich, unter. Also ich meine, da können wir am Ende für diese Untergruppe können wir wenig sagen, aber wir können sagen, dass overall ist der Unterschied nicht groß.
Ja.
Oder nicht da. Also nicht nur nicht groß.
Ja.
Ja.
Cool.
Kleine Untergruppen wie Amiodaron fände ich spannend. Ja, also.
Spannend.
Spannend. Fand ich auch. Und fand auch spannend, dass es einfach, ich meine, das hat das New England Journal bestimmt auch mit Absicht gemacht, aber dass die beiden Studien so zeitgleich erschienen sind.
Ja. Finde ich cool.
Ja. Gut. Das waren meine beiden Studien in einem zusammengefasst für diesen Monat.
Stimmt, die lohnt sich wirklich nicht zu teilen.
Ja.
Komme ich nochmal zum ersten. So. Jo, soll ich weitermachen?
Ja.
So, na, kommen wir jetzt wieder zu was ganz anderem. Ich habe euch ein Systematic Review mitgebracht über eine Gelenkluxation. Welches Gelenk luxiert denn am häufigsten?
Patella.
Nee.
Oh, Schulter hätte ich gesagt.
Schulter. Schulter. 50% der Luxationen sind Schulter. Ich habe dann so mal ein paar Statistiken geguckt, was machen denn eigentlich so anderen 10% Finger, 8% die Zehen, Hüfte mal 7%, Ellenbogen 6,5%. Welches fehlt?
Patella?
Nee, wichtiger. Aber deutlich seltener. Das Kniegelenk.
Das, ach, das komplette Knie.
Das komplette Kniegelenk sozusagen. Mhm. Wie viele Kniegelenkluxationen habt ihr in eurer beruflichen Laufbahn
keine
gesehen bisher?
Ohne null. Krasse Bandschäden? Keins.
Nein, gerne, also kommt üblicherweise, hängt das zusammen, aber sozusagen Kniegelenksluxation.
Hab ich schon gesehen, aber ich würde sagen zwei, ungefähr. Drei vielleicht, also nicht viel. Also,
na gut, ich habe jetzt fünf irgendwie, aber das liegt einfach daran, dass ich in einem Fachgebiet bin und dementsprechend, ja. Es ist immer noch selten. Wie viele Schultern habe ich dagegen gesehen?
Und,
keine Ahnung,
und wenn, war das immer verbunden mit schwerem Allgemeintrauma? Also,
also ich sag mal so, entweder halt wirklich irgendwelche Hochrasanzgeschichten. Oder bei mir, ich habe tatsächlich, es gibt so eine Sonderform von der Kniegelenksluxation. Das sind diese Ultra-Low-Velocity-Kniegelenksluxation. Also, die gibt es wirklich und das heißt auch so. Irgendwie, das ist, wenn du halt meistens alt und etwas übergewichtig bist und einfach nur ein Stolpern gerätst, am Bordstand hängen bleibst oder ein Loch trittst irgendwie. Und die haben die gleichen fucking Komplikationen wie tatsächlich die anderen. So, also wir sehen, wir kommen auf addiert nicht auf 10 Kniegelenksluxation in unserem Viererteam, weil wir hier jetzt gerade zusammensitzen. So, dementsprechend ist natürlich die Studienlage auch nicht die geilste, muss man einfach sagen, bei den Kniegelenksluxationen. Aber es ist auch eine, ehrlich gesagt, der gefährlichsten Luxation. Und weil halt auch einfach insgesamt vielleicht auch die Erfahrung fehlt. Deswegen habe ich euch heute mitgebracht, Titel The Known and Unknown Reality of Knee Dislocations, A Systematic Review. Der ist von Zachary Randall aus St. Louis, Missouri, wurde veröffentlicht in Injury im September in 2024. So, und die Autoren haben 2317 Studien nach 1990 durchforstet, haben davon 132 ausgewählt und dann haben sie erstmal die alle vorher alle rausgekickt, die nicht auf Englisch waren, die jetzt irgendwie nur Editorials, Case Reports, Reviews oder ähnliches gewesen sind und erstmal auch alle rausgenommen, die irgendwie doch danach im Nachhinein mit Patellaluxation irgendwie zu tun gehabt haben. Und danach sind Daten übrig geblieben von 43.800 Patientinnen und mit insgesamt 43.869 Luxationen. Also ein paar waren dann auch Wiederholungstäter. Und dann haben sie mal geguckt, welche Themenbereiche man so besprochen hat, also Epidemiologie, Verletzungsmuster, Behandlungsstrategien und aber auch die Langzeitergebnisse. Wenn man sich jetzt die Epidemiologie anguckt, sind es vor allen Dingen junge Männer, also die zwischen 30 bis 39 Jahre alt sind, im Mittel so ungefähr 36 Jahre. Und wie kriegen die das Ganze? Die Hauptursache sind halt, wie Torben auch schon gesagt hat, diese Hochrasanzunfälle, entweder Motorradunfall oder Verkehrsunfall insgesamt. Ein Viertel sind auch so ungefähr Stürze und dann kommen so unterschiedliche andere Varianten. Die häufigste Luxationsart, einmal für die Unfallchirurgie-Nerds unter euch, ist Typ 3 der Schenker-Klassifikation. Für die, die es jetzt nicht wussten, ich wusste es bis vor kurzem auch nicht, das ist, wenn ihr dir das vordere und das hintere Kreuzband gleichzeitig wegfetzt bei der ganzen Geschichte und noch zusätzlich entweder das mediale oder laterale Kollateralband. Das ist der typische Luxationskandidat, in der 55%
also ein Band, Last Man Standing, ein Band steht
ein, noch. Ja, so naht. Genau, Survival of the Fittest, je nachdem, was auftrainiert ist oder ob du X-Bein, keine Ahnung, O-Bein hast. Dann, also üblicherweise haust du dir beide Kreuzbänder weg und eins von entweder außen oder innen noch weg. Assoziierte Verletzung, ja klar, wenn du so einen Unfallmechanismus hast, haust du dir zu 54% die Menisken weg, 27% Knorpelschäden. Aber jetzt kommen die spannenden Sachen. Ich meine, das sind jetzt ja alles zwar Sachen, die irgendwie nachhaltig doof sind, aber blöd sind, wenn du dir zum Beispiel eine Popliteal-Arterienverletzung zuziehst. Und die ist tatsächlich in 7,8% haben die Kollegen da quasi gemittelt. Also was schon eine ganze, ganze Menge ist. Und dementsprechend gehört sich's auch, also selbst wenn die Fußpulse da sind und du hast sie alle kontrolliert oder einen Doppler drüber gemacht oder was auch immer, gehört eigentlich eine CT-Angio zu den Standarduntersuchungen dazu. Einzelversorgung in der Kniekehle, also ist ziemlich doof, wenn die wegfehlt, dann ist das ganze Bein eigentlich nicht durchblutet. Also doof. Anderes Thema, Nervenverletzung. Üblicherweise, was man sich dabei zuziehen kann, ist eine Nervus-Peroneus-Schädigung. Die ist tatsächlich in 15% der Fälle. Also ich sag mal, wie viel Nervenverletzung kriegst du bei den Analuxationen hin? Eigentlich kommst du nicht auf 15%. Also das ist schon echt kritisch. Wie findet man es raus? Ja, irgendwelche Dysthesien, vor allen Dingen Außenseite, Unterschenkel, im Fußbereich oder halt noch eine Fußheberschwäche, irgend so ein Dropfoot. Symptom, was da noch dazugehört. Also das sind jetzt die richtig ätzenden Sachen. Einerseits die Popliteal-Verletzung und halt die Nervus-Peroneus-Schädigung. Langzeitkomplikationen, ja, hat das auch noch einiges zu bieten. Also wenn du dir die Arterie da weggefetzt hat, Amputationen in 2,3% der Fälle, Tod 2%. Und aber auch noch 20% heterotope Ossifikation, also dass da lauter Verkalkungen sind, die nachher in 11% zur Arthrofibrose führen können. Also dass du das Bein echt nicht bewegen kannst und schwere Bewegungsstörung hast. 20% auch noch eine Arthrose. Das Problem ist, da waren die Langzeitergebnisse nicht schön aufgeführt. Also die hatten diese ganzen Studien viel Loss of Follow-up von den Patienten, aber ich sag mal so mit diesen Langzeitkomplikationen, das wäre jetzt irgendwas, was ich hier zum Beispiel in meiner Aufklärungsarbeit mehr nehmen würde oder halt im Nachhinein in der Nachuntersuchung auch zum Beispiel mehr darauf achten würde. Oder vielleicht auch bei den heterotopen Ossifikationen eine Prophylaxe, vielleicht ein NSAE als Prophylaxe noch weitergeben würde.
Die Klozäpfchen.
Vielleicht nicht unbedingt als Zäpfchen. Es gibt auch noch andere Applikationswege, Torben, also falls man dir das erzählt. Aber das führt dazu, dass 30% der PatientInnen mit Kniegelenksluxation ihren Sport nicht mehr aufnehmen können und auch 16% nicht mehr im Arbeitsleben zurückkehren bei der ganzen Geschichte. Okay. Das ist wirklich, ist eine ziemliche Scheiße, wenn du das Ding da luxierst, also im Knie. Das ist praktisch auch gesehen, ist es ein Notfall, muss man einfach so sagen. Manchmal echt ein bisschen schwer zu sehen, muss man sagen. Jetzt habe ich jetzt ja auch nur einstellige Menge an Patienten, die ich gesehen habe, aber bei unserem zum Beispiel europäischen Wulstknie ist es manchmal auch von der Fraktur vorm Röntgen nicht so richtig zu unterscheiden. Das klinisch kann ja auch mit einer Fraktur gemeinsam im Tibia-Plateau irgendwie einhergehen oder eine Luxationsfraktur halt irgendwie, ne? Und wie gesagt, ich hatte 2 von meinen 5 Patienten waren halt wirklich diese Low-Velocity-Patientinnen, wo du auch nicht damit rechnest. Also ich sag mal so, wenn jetzt irgendjemand ein Polytrauma kommt, gehe ich davon aus, dass da auch schon mehr kaputt gewesen sein, wenn die sich irgendwo Dashboard oder irgendwas niedergemacht haben, ne? Aber ja, auch diese Luxationsrichtung, wohin, da gehen die Studien alle tierisch auseinander. Also dementsprechend, Na gut, der kommt jetzt zu euch, dementsprechend, was ist wichtig, den schnell zu reponieren, damit auch der Druck davon von den Popliteal- und Peroneus-Strukturen wegkommt. Und jetzt kann es sein, dass das nicht reponierbar ist, so ein Kniegelenk. Dass zum Beispiel da irgendwie gerade, ich sag mal, so ein Masslenkzug und der ist meinetwegen auch analgosediert oder halt auch in einer allgemeinen Anästhesie und der lässt sich nicht reponieren, dann haben die rausgefunden, dass in 10% offene Repositionen nötig gewesen sind. Habe ich jetzt an 1 von 5 gehabt. Also dementsprechend ein bisschen weniger, weil ihr halt Strukturen einklemmen und dann muss es halt aufmachen. So, was für euch noch wichtig ist, wenn ihr jetzt weißt, dass in 55% der Fälle, die sich ja wirklich vorderes, hinteres Kreuzband und noch ein Kollateralband wegkicken bei der ganzen Geschichte, kann so eine OP schon mal deutlich länger dauern. Also im Durchschnitt 3,9 Stunden. Wenn du jetzt diese ganzen Bänder da rekonstruierst oder whatever machst. Das heißt, wenn du jetzt ein Narkoseverfahren auswählen willst für diesen Patient und bist dir nicht ganz genau sicher, was da jetzt alles rekonstruiert wird, denn wirklich den Operateur wirklich eine Rücksprache mit dem machen. Ich denke, dass beim Auswahl des Narkoseverfahrens ist das schon relevant. Also ich sage mal, so 4 Stunden irgendwie in der Spinalen finde ich jetzt so vielleicht sehr anstrengend. So.
Ja, für alle Beteiligten.
Also ja, muss man einfach wissen. Und das ist jetzt quasi aus dem Review rausgenommen, irgendwie sozusagen die durchschnittliche OP-Zeit. Also es wird ja schon auch Ausreißer noch nach oben geben irgendwie. Ja. Also ich fand dieses Review sehr interessant. Also es hat mir einige Aspekte aufgeführt, die bei mir jetzt auch nicht so bekannt waren. Ich denke ich mal trotzdem sehr, sehr heterogen und sehr, sehr unterschiedliche Studien. Aber nett ist halt, das ganze Ding ist Open Access und was natürlich auch immer eine nice Sache ist. Also Kniegelenksluxation, gefährlich scheiße, aber sehr selten. Ja.
Ich möchte das Codewort für den Journal Club, Low Velocity.
Ich muss diese englischen Sachen, also Low, also L-O-W. 2 Worte oder 1 Wort machen wir das jetzt?
Oh, es müssen 2 Worte sein.
Also 2 Worte, Low Velocity und Velocity, wie schreibt man? V-E-L-O-C-I-T-Y, also wie Velo, also wie mit dem Fahrrad, wo lang in der Stadt fahren. City. Oh Gott. Low Velocity.
Also Ines, du machst es uns auf jeden Fall leichter, also uns HörerInnen allen.
Das, ja, weil ich so wie man irgendwelche Sachen schreibt, irgendwie.
Kilimanjaro.
Kilimanjaro, ey, das. Die Nemesis der Codewörter, ja. Paula ist nicht da, ne? Die hat das, glaube ich, ne?
Ja. Oder? Das war doch Basti mit Mounjaro.
Ach, stimmt,
ja.
Die hatten hier diese, ja. Diese Gummischlangen-Gedöns, oder?
Gummischlangen war Paula.
Glaube ich, unterschiedliche.
Aber Kilimanjaro war Mounjaro von Basti, sein GPA1-Beitrag.
Ja.
Ja.
Okay. Cool. Gut. Ja, ich werde durch mit meinem. Bleibt noch einer?
Dann würde ich weitermachen. Total intravenous or inhalational volatile anesthesia and survival after colorectal surgery. A Swedish National Registry Study. Erschienen im Journal of Anesthesiology. Open Access von der Frau Anna Enlund et al. Und erstmal so ein bisschen Kontext. Was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, was ich irgendwie schon mal so gehört hatte, aber so ein bisschen vergessen hatte. Retrospective studies suggest that inhalational anesthetic agents may contribute to an increased risk of metastasis and reduction of survival rates when used during cancer surgery. Sprich, volatile Anästhetika sollen wohl dafür verantwortlich sein, dass es zur Metastasenbildung kommt und die Überlebensraten reduzieren. Wie genau das zusammenhängt, ist unklar. Die These, die es aktuell gibt, ist, also Gase wirken erstmal proinflammatorisch, das steht fest. Und wie das Ganze funktioniert, wahrscheinlich regen die den hypoxieinduzierten Faktor 1-Alpha an. Und der wird halt durch Tumorzellen produziert und deswegen beeinträchtigen die DNA-Reparatur. Propofol macht das nicht. Propofol verhindert diese Kaskade. So, und jetzt ist aber die Frage, ist das überhaupt klinisch relevant? Weil nur weil man das messen kann, macht das überhaupt einen Unterschied. Was haben sie also gemacht? Sie haben zwei schwedische Register genommen. Sie haben einmal das Register für kolorektale Karzinome genommen und haben das sogenannte perioperative Register gemerged, also zusammengeführt. Was haben sie eingeschlossen? Kolorektale Karzinome Stadium 1 bis 3, also die halt operabel sind, welche in Schweden in allgemeiner Anästhesie zwischen 2014 und 2019 operiert wurden. Dann haben sie ein Propensity-Score-Matching gemacht, 1:2, Tiva zu Gas. Nochmal ein kleiner Exkurs zum Propensity-Score-Matching. Ich würde das übersetzen mit rückwirkender Randomisierung. Also man versucht bei retrospektiven Daten zu versuchen, eine Randomisierung noch hinzubekommen. Und dann versucht man, Pärchen zu bilden, indem diese PatientInnen oder ProbandInnen mit ähnlichen oder identischen Merkmalen zusammengepackt wurden. Bei uns wäre das jetzt zum Beispiel Art und Weise der Chemo. Also war es eine Adjuvante, war es eine Neoadjuvante, Geschlecht, ASA-Score, Laparoskopie versus Laparotomie. Natürlich entspricht es aber keiner wirklichen Randomisierung. Also ich kann damit nicht aus retrospektiven Daten prospektive Daten machen. So, was ist rausgekommen? 14.837 PatientInnen wurden gescreent, 11.598 konnten eingeschlossen werden. Vor dem Propensity Score Matching, das ist nochmal wichtig. Circa 20% davon haben die Narkose mit Propofol aufrechterhalten bekommen, also eine Tiva erhalten. Und 80% haben volatile Anästhetika bekommen. Wobei bei Laparoskopien signifikant häufiger eine Tiva gelaufen ist, was irgendwie ja aber auch Sinn macht, finde ich. So. Nicht?
Wieso meinst du genau?
Also bei uns ist die Lehrmeinung, Laparotomie tut mehr weh und Gas macht ja so ein bisschen kuranalgetisch und deswegen, wenn wir die Bauch, also wir machen generell eigentlich nur noch Tivas, aber wenn wir Gas dazu drehen, dann meistens bei den schmerzhaften Eingriffen. Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, das konntet ihr leider nicht sehen.
Das ist im Podcast schwierig zu sehen, ja, das stimmt.
Genau.
Ja, also weiß ich, kann sein, dass man, also dass das euer Standard ist, das scheint ja so zu sein. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinernd grundsätzlich sagen kann.
Nee, so wollte ich das auch gar nicht sagen. Ach so. Es war nur, ich konnte das nachvollziehen, dass das so war. Ich wollte das okay. Nicht als.
Ja, nee, also.
Das hat für mich Sinn ergeben.
Ja, ich meine, auch aus einer ökologischen Sicht ist ja eine Gasnarkose schon auch fraglich, ne? Und dementsprechend, wenn man dann halt in einem Haus sagt, okay, man macht eigentlich vorwiegend fast überall Tiva, ja, genau.
Genau, das ist bei uns tatsächlich auch.
Es gibt
auch
aber
der
natürlich
Grund.
Auch Vorteile von einer Gasnarkose, das muss man halt auch sagen.
Keine Frage.
Ja.
So, dann. Also das wichtigste Ergebnis vorneweg, es gibt keine Unterschiede. Jetzt gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an.
Nachdem gematcht wurde, war gar nichts mehr auffällig. Da gab es keine signifikanten Unterschiede. Es gab vor dem Propensity Score Matching einen signifikanten Unterschied beim progressionsfreien Überleben. Und da habe ich noch mal kurz mit Basti drüber gesprochen, weil das progressionsfreie Überleben ja ein Parameter ist, der so ein bisschen schwierig ist. Und im Endeffekt können wir uns, um das kurz zu machen, sagen, progressionsfreies Überleben an sich reicht nicht aus. Ich müsste noch andere Parameter dazu nehmen. Und das ist in dieser Studie nicht rausgekommen. Und deswegen kann man sagen, es ist völlig egal, ob wir mit Gas oder mit Propofol die Narkose aufrechterhalten. Das Overall Survival bleibt gleich und das Risiko für Metastasen bleibt auch gleich.
Darf ich mal sagen, so einfach gesunder Menschenverstand irgendwie, ich habe meinetwegen, was weiß ich, irgendeine Patientin wird 2-3 Stunden operiert und ich mache irgendwie von Narkoseform irgendwas abhängig, eine Metastasierung. Ich finde diesen Gedanken einfach so sehr,
ja,
sehr krass. Und das sind mir zu viele Variablen, muss ich einfach so sagen. Also
das ist genau das, was
ich glaube, da sind Sachen, die einfach deutlich wichtiger sind. So,
genau,
ist hallo? Das R0 und vielleicht absolut. Auch vielleicht.
Ich möchte da einen gewissen Johannes Pott zitieren. Überschätze niemals den Einfluss der Anästhesie aufs Outcome. Hat er so gesagt.
Ja.
Zumindest auf so ein Langzeit-Outcome. Also ich meine, die akute Sterblichkeit ist das eine, aber ja, auch, also gerade die Narkoseform.
Ja, wie jemand rauskommt aus einer Narkose, finde ich schon, ja. Also dass du da, ne, den jetzt nicht hypoxisch, hypotensiv und völlig überflutet mit Flüssigkeit irgendwo abgibst auf einer Station oder was weiß ich, ne, macht ja schon was aus, aber
ja.
Ich fand es halt irgendwie spannend, weil ich, also wie gesagt, ich hatte es schon mal gehört, aber mir war das so gar nicht mehr bewusst, dass volatile Anästhetika halt proinflammatorisch wirken. Das hatte ich einfach nicht mehr. Naja, wie auch immer. Was war gut an der Studie, was war schlecht? Es waren halt viele PatientInnen, es waren viele Daten verfügbar. Die schwedischen Register sind anscheinend echt gut. Und die haben auch versucht, mit einem Propensity-Score-Matching das irgendwie noch verwertbar zu machen. Am Ende des Tages bleiben es aber retrospektive Daten. Und es bleibt eine Registerstudie. Und was auch noch ein Kritikpunkt ist, was die AutorInnen auch selber gesagt haben, in dem Register wird nicht spezifiziert, welches Narkosegas die nehmen. Und diese Studien, dass Gase oder die Narkosegas oder das Narkosegas, nämlich das Desfluran, dazu beitragen kann, dass das Overall Survival schlechter wird, das können wir hier gar nicht so richtig aufschlüsseln. Und deswegen ist mein Fazit oder mein Take-Home auch irgendwie nicht vorhanden. Ich fand es ganz nett, ich wollte es vorstellen, aber praktische Erwägung ist es vermutlich zumindest aus der Richtung betrachtet völlig egal.
Ja.
Aus einer Einzelstudie ein komplettes Fazit abzuleiten, was dann deine medizinischen Handlungen komplett verändert, ist ja sowieso eigentlich, machen wir ja alle nicht. Ne? Also muss man ja immer darauf warten, ob sich die Evidenz auch so durchsetzt. Und ob das vielleicht auch noch andere noch mal revalidieren oder nicht.
Absolut.
Trotzdem cool. Spannend einfach.
Und bei allem ist doch klar, muss man ja auch sagen, ist ja gut, dass jemand da einmal sich die Mühe macht und das nachguckt, dass man auch mit Überzeugung sagen kann, hier ist vollkommen egal, welche Form der Vollnarkose ich jetzt hier wähle.
Ja,
ja, es gibt genug andere Faktoren, wie man was auswählen sollte und das halt nicht.
Ja, und ich wähle die Vollnarkoseform nicht aus, weil ich eine Krebsprogression verlangsamen will, sondern weil ich möchte, dass der Patient möglichst gut schläft und kreislaufstabil ist. Und also es gibt ja noch andere Formen, weswegen ich vielleicht lieber eine Tiva mache, sei es PONV, sei es ich mache lieber Tivas oder warum ich vielleicht lieber eine Gasnarkose mache, weil die autonomen Reflexe besser gedämpft sind. Und. Also es gibt ja für beides gute Gründe.
Ja. Das super. War auch schon unser Journal Club, oder?
Das war unser Journal Club.
Ich wollte gerade noch fragen, wie ihr es bei euch im Haus zurzeit so macht, wie so die Verteilung zwischen Tiva und Gasnarkosen ist. Also wie bei uns, wir machen vorrangig Tivas. Wir drehen vielleicht noch mal ein bisschen Gas rein, aber reine Gasnarkosen sind bei uns mittlerweile sehr, sehr selten geworden, eben aus Klimagründen.
Wir sind, also habe ich ja schon häufig drüber geredet, wir haben ja sogar noch Lachgasleitungen, das ist mittlerweile, wird wenig benutzt. Wir sind, würde ich sagen, ein CIVA-Haus, also Combined Intravenous. Ja, den Begriff gibt es, ne? Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, du hättest
es schon mal genannt.
Combined Intravenous and Volatile Anesthesia. Also bei uns ist die typische Narkose ist tatsächlich Propofol-Perfusor, aber ein bisschen Gas mit dazu. Ja. Und so ein bisschen kann man ja viel drüber hin und her diskutieren. Meines Wissens gibt es auch keine Studien, die da irgendwie Über- oder Unterlegenheit. Das ist ja die Diskussion, die man bei Blutdruckmedikamenten auch führen kann. Ist es besser, erst ein Medikament auszudosieren oder frühzeitig ein zweites dazu zu nehmen, um zwei Wirkprinzipien zu haben? Und das ist, glaube ich, zurzeit eine Glaubensfrage.
Bei uns ist das total nach den einzelnen Orten, wo du gerade Narkose machst, abhängig. Also beispielsweise in HNO, Auge, MKG und so machen wir nur Tivas. Und was sich natürlich auch manchmal aus der Operation an sich ergibt, ja, aber wir machen jetzt nicht grundsätzlich im ganzen Haus nur Tivas, also das nicht.
Ja, dann kommen wir, war das unser Journal Club und wir kommen zum ersten Hauptthema.